Die Einladung oder die Einleitung, Entschuldigung, die wir heute da gehört haben, passt natürlich sehr gut in diese Tage hinein zwischen Himmelfahrt, letzten Donnerstag, und Pfingsten, kommenden Sonntag. Und irgendwo ist das jetzt so eine Zeit, wo wir ein Stück weit allein sind. Jesus war bei uns, er ist jetzt weg. Und der Heilige Geist ist noch nicht da. Aber wie wir schon in der Einleitung gehört haben, der Heilige Geist ist zugegebenermaßen vermutlich für unser Denken das Schwierigste in der ganzen Glaubensvorstellung. Und ich gebe zu, dass auch in den Gemeinden, wo ich sonst zu Hause bin, in Pfingstgemeinden, die ja gerade von Pfingsten her irgendwo auch den Namen haben vom Wirken des Heiligen Geistes, dass man sich da auch manchmal ein bisschen schwer tut, das so richtig jetzt zu verstehen, zu begreifen, um was da geht. Und ich bin Gott dankbar, dass ich in den letzten Wochen wieder ein Buch aus meinem Bücherschrank hervorgeholt habe, von einem amerikanischen Bibellehrer, Gordon Fee. Er ist wahrscheinlich einer der profiliertesten, den die Pfingstbewegung vermutlich in Amerika da so im letzten Jahrhundert hervorgebracht hat. Und er hat ein Buch geschrieben, Der Heilige Geist, Paulus und die Gemeinde. Und er geht hauptsächlich von den Paulusbriefen der Frage nach, was denn der Heilige Geist so für Paulus und ja für die ersten Christen damals so bedeutet hat und wann man vielleicht sonst manchmal der Versuchung fast erliegt, ja, man weiß ja da schon so viel. Und manche Bibelstellen, so war ich diesmal wirklich so positiv überrascht, dass ich vielleicht oder hoffentlich jetzt schon langsam am Begreifen bin, um was es dabei eigentlich geht, wann wir Christen vom Heiligen Geist sprechen. Es ist ja auch interessant, wenn man die Glaubensbekenntnisse anschaut. Vom Vater ist eigentlich doch einiges ausgesagt, der Allmächtige, der Schöpfer Himmels und der Erde. Vom Sohn ist natürlich in den Glaubensbekenntnissen am meisten die Rede, denn das zeichnet uns ja als Christen aus, dass wir an Jesus Christus glauben, der auf eine ganz wunderbare Art und Weise in diese Welt gekommen ist. Nicht ein Mensch war wie andere, sondern von Gott gezeugt in Maria, der Jungfrau, und von da weg sein Ursprung aus der Ewigkeit Gottes selber hernimmt und uns eben da jetzt begegnet. Gott sozusagen auf unsere Augenhöhe sich herabbegibt und uns in Jesus Christus da begegnet. Und dann von seinem Tod, von seiner Auferstehung, ja von seiner Wiederkunft ist in den Glaubensbekenntnissen die Rede. Und dann heißt es noch im nizianischen Glaubensbekenntnis mit einem einzigen Satz nur: und ich glaube an den Heiligen Geist. Mehr wird nicht gesagt. 60, 70 Jahre später in Konstantinopel ist dann wenigstens noch dazu gesagt worden, dem Herrn und Lebensspender, der durch die Propheten geredet hat. Ja, aber damit ist eigentlich auch schon wieder irgendwo abgeschlossen. Jeder Christ glaubt an den Heiligen Geist, aber was ist es denn eigentlich mit dem Geist Gottes und warum hat es überhaupt eine Bedeutung? Warum bleibt man nicht eigentlich, wie wir ja schon heute fast so ja vorgeschlagen bekommen haben, bei unserem Glauben an den Vater und an den Sohn? Das wäre ja viel einfacher. Und jetzt noch so kompliziert vom Heiligen Geist auch noch extra zu reden. Wenn man die Bibel als Ganzes betrachtet, ist es interessant, dass die Rede vom Heiligen Geist in dieser Weise erst im Neuen Testament beginnt. Zwar heißt es schon im Schöpfungsbericht, der Geist Gottes schwebt über den Wassern. Aber man muss genau lesen. Es ist die Rede vom Geist Gottes, noch nicht vom Heiligen Geist als der dritten Person der Gottheit selber. Im Alten Testament ist durchwegs im hebräischen Text nur vom Geist des Herrn, vom Geist Gottes, manchmal auch von seinem Geist oder wann Gott spricht, von meinem Geist die Rede, aber nicht vom Heiligen Geist als eigene Person innerhalb der Dreieinigkeit Gottes. Erst mit der Sendung Jesu beginnt die Bibel auch mit Jesus Christus, auch vom Heiligen Geist, in der besonderen Weise so zu sprechen. Und das hat seinen ganz bestimmten Grund. Und ich möchte da für die Betrachtung, die ich da mit euch vorhabe, eine kleine Stelle aus einem an sich sehr schönen Kapitel beim Propheten Jesaja einmal so zum Einstieg nehmen. Jesaja 32, ein Kapitel, wo der Prophet auch auf manche traurige Zustände seiner eigenen Gegenwart, da so im Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus, eben da so zu sprechen kommt. Und ich lese da jetzt so etwa die Verse 14, 15, 16, 17. Die Paläste werden verlassen sein, und die Stadt, die voll Getümmel war, wird einsam sein, dass Burg und Turm für immer zu Höhlen werden, dem Wild zur Freude, den Herden zur Weide. So lange, bis über uns ausgegossen wird der Geist aus der Höhe, dann wird die Wüste zum fruchtbaren Land und das fruchtbare Land wie Wald geachtet werden. Das Recht wird in der Wüste wohnen und Gerechtigkeit im fruchtbaren Lande. Und der Gerechtigkeit Frucht wird Friede sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit wird ewige Stille und Sicherheit sein, dass mein Volk in friedlichen Auen wohnen wird, in sicheren Wohnungen und in stolzer Ruhe. Gewaltig. In einer knappen Stunde ist Zeit im Bild. Und da würden wir uns wünschen, wann von Frieden irgendwo die Rede wäre. Und hier in diesem prophetischen Wort, das gewiss in eine starke Bildersprache natürlich eingebunden ist und wahrscheinlich nicht so sehr mit 1:1 wörtlich gleich aufgefasst werden kann, sondern ein Bild darstellt für das Leben der Menschen. Wüste, der Turm stürzt ein, nur mehr ein Ort für die wilden Tiere dort, verlassen alles, bis über uns ausgegossen wird der Geist aus der Höhe. Und dann verwandelt sich alles. Und dann wird die Wüste zum fruchtbaren Land. Und dann dort, wo ödes Chaos war, wächst plötzlich Gerechtigkeit und Friede, Harmonie. Und das Volk Gottes hat Ruhe dann nachher. Und was verdanken wir dem? Oder wie kommen wir dazu? Dass eben dieser Geist ausgegossen wird aus der Höhe. Und wenn man jetzt dieses Wort zum Ausgangspunkt nimmt und dann im Johannesevangelium, etwa ins Kapitel 7, reingeht, wo Jesus hier da am Laubhüttenfest auftritt. Zunächst war er ganz im Verborgenen, hat zuerst überlegt, überhaupt gar nicht hinzugehen auf dieses Fest, wie wir in der Einleitung in dem Kapitel lesen, kommt aber dann doch, sieht die Menschen so, wie sie da in diversen religiösen Zeremonien sich da so bewegen. Und dann steht Jesus auf hier, Vers 37, am letzten Tag des Festes, der der Höchste war, und rief: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Und jetzt, und erinnern wir uns an das Jesaja-Wort, das wir vorher gelesen haben, denn der Geist war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Da sind wir jetzt an der Schwelle. Jesaja spricht im 8. Jahrhundert davor, der Geist wird einmal ausgegossen und dann verändert sich alles. Und jetzt tritt Jesus auf und kündigt es mehr oder minder unmittelbar an. Da kann jetzt dieser Geist empfangen werden. Aber das geht jetzt noch nicht. denn er war noch nicht verherrlicht. Das Kommen des Geistes in der Form hängt ganz eng mit dem Erlösungswerk Jesu von Kreuz und Auferstehung zusammen. Und erst wann das vollbracht ist, kann dann Jesus seinen Jüngern ankündigen, wie wir heute auch schon gehört haben, nicht mehr lange. Und zu Pfingsten kommt dann der Geist. Und was der Geist alles vermag, haben wir heute auch schon ein Stück weit gehört. Aber bleiben wir mal an der Stelle da im Johannesevangelium, bei dem Ausgangspunkt, den Jesus hier ansetzt. Er sagt, wen da dürstet. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was Durst ist. Denn wenn ich irgendwie so ein eigenartiges Gefühl bekomme, dass es mich irgendwie fast automatisch zu was Trinkbarem greifen lässt, ist in der Regel immer was in erreichbarer Nähe. Sodass dieses merkwürdige Gefühl, was einen da veranlasst, irgendetwas da hinein zu trinken in den Leib, gar nicht einmal so lang andauert und vorhanden ist. Damals wussten die Menschen wahrscheinlich besser, was Durst bedeutet. In Israel damals, eher trockene Gegend, auch über viele Monate im Jahre, eine Quelle ist nicht an der nächsten Straßenecke und einen Getränkeautomaten hast du damals auch nicht gefunden. Wenn dürstet, der komme zu mir und trinke. Die Menschen wussten, was Durst ist und wie wichtig es ist, dass man dann in absehbarer Zeit auch etwas zu trinken bekommt. Ohne Nahrung, sagen uns die Ärzte, können wir relativ lang überleben. Ohne Flüssigkeit, ohne Wasserzufuhr, schon bedeutend weniger. Das ist in einer sehr kritischen Situation. Das brauchen wir. Und hier geht es ja nicht nur um das äußerliche Trinken, sondern wir spüren es ja an dieser Stelle, wenn der Jesus von diesem Durst spricht, da meint er jetzt nicht das, dass man gleich so ein etliche Mengen von H2O und ähnlichen da irgendwo zu uns nehmen, so es geht auch irgendwo um den Durst des Lebens, wo wir immer neue und oft größere Inhalte brauchen, die da so unser Interesse und unser Verlangen irgendwo ausfüllen. Es muss immer irgendwas geschehen. Wehe, es passiert einmal über längere Zeit nichts. Und wann schon nicht allzu viel Saison passiert, dann bieten uns wenigstens die Zeitungen oder die Nachrichten irgendwelche tollen, oft manchmal sogar erfundene Geschichten her oder an den Haaren herbeigezogene, nur dass irgendwas da ist, was uns unseren Interessehunger irgendwo stillt. Es muss ja immer irgendwas los sein, sonst ist uns fad und sonst kommen wir total auf dumme Gedanken und stillen unseren Durst halt dann bei Zweifelhaften, von denen Jesus ein paar Kapitel vorher im Johannesevangelium gesagt hat, wenn wir davon trinken, wird es nicht lang dauern, du wirst schon wieder durstig sein und brauchst immer mehr, fast wie so ein Suchtverhalten und man kommt doch nicht zu der Befriedigung. Und da sagt jetzt Jesus, wenn du dürstest, wenn du also einen Hunger nach Leben hast, dann komm zu mir und trinke bei mir. Und dann werden sogar Ströme lebendigen Wassers von dir fließen, wiederum zu anderen Menschen. Davon war auch schon die Rede. Und wer macht es? Dieser Geist, der hier da auch wieder angesprochen worden ist. Aber der war noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Und kaum ist Jesus verherrlicht, kaum ist er für uns gestorben, für uns auferstanden und zum Himmel gefahren und, wie es dann in der Pfingstpredigt beim Petrus heißt, hat er den Geist ausgegossen, passiert dann etwas ganz was Faszinierendes, wenn Menschen jetzt zum Glauben an Jesus Christus kommen. Denn da passiert nämlich jetzt seit Pfingsten wesentlich mehr als sogar noch zu Lebzeiten Jesu selbst. Denn Jesus muss auch hier noch die Erwartungshaltungen ein bisschen dämpfen und sagen, der Geist ist noch nicht da, denn ich bin noch nicht verherrlicht. Aber kaum ist es passiert, geschehen wunderbare Sachen. Und da möchte ich ein paar Verse aus dem Epheserbrief lesen, aus dem ersten Kapitel. Nachdem Paulus da in wunderbaren Worten diese Liebe Gottes beschrieben hat, die schon vor Grundlegung der Welt an uns gedacht hat und für uns Jesus bereitet hat, geschenkt hat sozusagen, kommt er dann in Vers 13, 14 auf unsere gegenwärtige Erfahrung zu sprechen, wann Menschen das Evangelium hören und es einfach nicht nur da rein und wieder da raus gehen lassen, sondern wenn sie mal ein bisschen nachdenken drüber und das auch zu Herzen nehmen, annehmen, für sich ganz persönlich. In der Apostelgeschichte gibt es so eine schöne Stelle, Kapitel 16, von einer Frau ist es dort gesagt, der tat Gott das Herz auf, sodass sie genau Acht hatte darauf, was von Paulus geredet wurde. Lydia mit Namen, diese Frau. Und wann so ein Moment geschieht, dass Menschen achten auf das, was da verkündigt wird von Jesus Christus, dann passiert etwas. Dann ist es nicht nur so, dass man, ich meine, die Österreichische Volkspartei hat sich erst vor kurzem ein neues Parteiprogramm gegeben. Das werden jetzt alle, die daran Interesse haben, irgendwo studieren und lesen und sich überlegen, naja, ist das Parteiprogramm etwas für mich und für meine Lebensanschauungen? Nehme ich das vielleicht an? Wähle ich vielleicht diese Partei oder wähle ich sie nicht? Man wird sich ein bisschen auseinandersetzen damit, aber damit war es im Grunde auch schon. Aber mit dem Evangelium ist es was anderes als nur mit einem Parteiprogramm, dem man vielleicht irgendwie theoretisch zustimmen mag. Wenn wir das Evangelium hören, dann geschieht etwas an unserem Innersten. Und was lesen wir da bei Paulus? Vers 13, Epheser 1. In ihm, und da ist Christus gemeint, in Christus seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt. Nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. Evangelium redet nämlich von einer Seligkeit. Aber nicht eine Tanta Clara selig, so ähnlich wie wir das alles irgendwo da so ausdrücken, sondern um Glückseligkeit, um diese Gemeinschaft mit Gott, wo wir nicht zuletzt von Jesus, vom Dürsten her, mit unserem Lebenshunger da kommen und da jetzt echt was uns verkündigt wird, was unser Innerstes echt anspricht, wo ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm, in Christus, seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, als ihr das für euch angenommen habt, und ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Wiederum dieser Geist, von dem Jesaja schon gesprochen hat, der damals erst in weiter Zukunft kommen sollte. Und wo Jesus die Menschen darauf vorbereitet hat, da kommt ein Geist, den die empfangen sollen, die an mich glauben. Aber da war er noch nicht da. Aber jetzt ist er da, dieser Geist. Und jetzt werden wir, wo wir gläubig werden an das Evangelium, versiegelt mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Und dann geht es gleich noch weiter, der das Unterpfand unseres Erbes ist, zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Und da spricht dann Paulus wiederum von dem Ziel, das uns Gott gesteckt hat, einmal bei ihm seine Herrlichkeit teilen zu dürfen. Und bis es soweit ist, ist in unseren Herzen der Heilige Geist als Unterpfand. Aber wer ist denn der Heilige Geist? Das Neue Testament macht es uns deutlich, der Heilige Geist ist Gott noch einmal derselbe. Für uns da. Wie der Vater im Sohn sozusagen sein Spiegelbild hat, den Sohn sendet und im Sohn noch einmal derselbe ist, so ist es im Geist Gottes noch ein drittes Mal derselbe. Und insofern notwendig, weil Jesus jetzt beim Vater ist, dort für uns einsteht, dort für uns bittet. Und er sendet den Geist, wie er ja in den Abschiedsreden selber sagt, als diesen anderen Tröster oder wie es die alte gute Nachricht so schön gesagt hat, als seinen Stellvertreter hier da auf der Erde, dass der Geist jetzt bei uns sei, wenn Jesus nicht mehr da ist. Der Geist, der sozusagen die Gegenwart Gottes vermittelt. Wo der Geist Gottes ist, da ist niemand geringerer als Gott selbst. Der Geist Gottes vermittelt die Gegenwart Gottes durch sich selbst bei denen, die auf ihn eingehen, die sich im Glauben an Jesus öffnen. Und jetzt verstehen wir im Grunde auch, warum der Geist Gottes vorher nicht kommen konnte, weil vorher der Mensch im Grunde von Gott getrennt war. Und auch im Alten Testament war das noch so, obwohl Israel Gottes Volk war. Aber Israel hatte seinen Gottesdienst von Gott durch steinerne Mauern getrennt. Der Tempel, der war unnahbar, der Vorhang war zu. Einmal im Jahr durfte der hohe Priester damit hineingehen, nur er allein. Und dann wieder war es zu und war es versperrt. Aber jetzt ist dieser Weg zum Vater offen, wie es uns der Hebräerbrief unter anderem erklärt. Er hat durch seine Erlösung uns diesen freien Zugang zum Vater gemacht. Die Sünde, die drinnen stand, ist aufgehoben im Tod Jesu, in seiner Versöhnung. Und deswegen kann jetzt Gott mit den Menschen, die sich hier im Glauben ihm öffnen, Gemeinschaft haben. Es ist nichts Trennendes mehr da zwischen Gott und den Menschen. Drum kann jetzt der Geist Gottes bei den Menschen sein, kann jetzt die Gegenwart Gottes bei den und in den Menschen auch drinnen sein. Er ist das Unterpfand unserer Erlösung. Und wenn wir uns jetzt fragen, ja, ist es bei mir auch geschehen? Habe ich dieses Unterpfand, diese Versiegelung mit dem Heiligen Geist? So lässt sich diese Frage relativ einfach beantworten. Im 1. Korintherbrief, 2. Kapitel, sagt Paulus, dass wir den Geist von Gott empfangen, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Wenn du weißt darum, dass in Jesus Christus Erlösung ist, so ist es ein Zeichen dafür, dass es der Geist Gottes dir innerlich vermittelt hat, was in Christus Jesus für dich da ist. Und wo du das für dich im Glauben dein Eigen nimmst, wo du, um mit den Bildern des Apostels Paulus es zu sagen, das Wort vom Kreuz nicht mehr eine Torheit, eine Dummheit ist, wie leider für so viele Menschen, ach lass mich mit dem in Ruhe, sondern wo es für dich zur Gotteskraft geworden ist, das Evangelium, das Wort vom Kreuz und Auferstehung. Dort ist der Geist Gottes, denn der macht uns das innerlich deutlich, was uns Gott geschenkt hat. Und so ist Gott durch den Geist Gottes jetzt bei den Menschen, die sich ihm geöffnet haben, sich ihm angeschlossen haben. Und wann dann diese Menschen auch plötzlich, wie wir es in der Apostelgeschichte lesen, wo ich leider zugeben muss, dass das in meinem Leben bis jetzt ja nur so kaum irgendwo so recht sichtbar ist, aber doch auch irgendwo offene Realität sein dürfte, könnte für uns, dass dann diese Menschen, wo der Geist Gottes ist, plötzlich Dinge tun, die kein Mensch sonst tun kann. Haben wir auch heute schon gehört von den Wundern, Zeichen, Heilungen, was da alles geschehen sind durch die Apostelhände und der Mut, den sie da gehabt haben, in der damaligen Zeit aufzutreten vor dem Volk, dann ist es eben ein Zeichen, dass Gott selber bei ihnen ist und Gott selber diese Dinge wirkt. Gott wirkte in Christus. Auf ihm kam der Geist Gottes in einer besonderen Weise an der Taufe im Jordan durch Johannes. Und immer wieder ist dieser Geist Gottes in Begleitung mit Jesus in seinem Dienst. Und dann sagt Jesus, jetzt gehe ich aber von euch und jetzt kommt dieser Geist zu euch. Und der ist bis in alle Ewigkeit da, bis ich wiederkomme, ist der bei euch, der Geist. Und der wirkt jetzt weiter. Und ihr werdet die gleichen Dinge tun. Lesen wir im Johannesevangelium, huch, wo sind wir, wo bin ich, ja. Ja, sogar noch größere Dinge tun. Wobei nebenbei gesagt, die größeren Dinge fast noch die leichteren sind, als wie die gleichen Dinge. Denn was willst du denn eigentlich Größeres tun, als Jesus selber getan hat? Er hat en masse die Kranken geheilt, er hat die Toten auferweckt, er hat die Stürme gestillt, er hat aus 2, 3 Brotlaibern 5.000, 4.000 Menschen ernährt. der Hochzeit zu Kanaan für Mengen besten Weins gesorgt. Was willst du mehr und Größeres tun als Jesus? Geht gar nicht. Aber das, was Jesus nicht tun konnte in seinen Erdentagen, das tun jetzt die Apostel und in weiterer Folge jeder Christ, der das Evangelium weitergibt. Er vermittelt durch die Botschaft von Kreuz und Auferstehung den Menschen den Zugang zum lebendigen Gott, der einzig und allein auf diesem Weg möglich ist. Weil niemand zum Vater kommt, außer durch Jesus und durch seinen Opfertod am Kreuz und durch seine Auferstehung hindurch. Und wer das glaubt, der wird in diesem Moment versiegelt mit dem Geist Gottes und bekommt ihn als Unterpfand in sein Herz bis auf den Tag der Erlösung hin. Und auch unser ganzes Leben, unser ganzes Christenleben ist jetzt und soll jetzt und kann im Grund gar nicht anders, als wie bestimmt werden durch diesen Geist. Und wir sollen ihn nicht betrüben, schreibt Paulus im selben Brief, durch irgendwelche dummen Redensarten. Und all das, was man halt so als Mensch so mehr gedankenlos als irgendwie sonst oft so tut und damit irgendwo den Geist Gottes, den er in uns gegeben hat, betrübt. Vielmehr bittet ja Paulus drum dann im Anschluss da, dass Gott Kraftwirkungen des Geistes uns schenkt, dass wir in der Hoffnung stark werden, im Glauben zuversichtlich werden. Also dieser Geist jetzt, der unser ganzes Denken, Leben jetzt auch bestimmt, nicht zuletzt durch die Frucht des Geistes, die im Galaterbrief bestimmt wird und das jetzt unser Lebenselement auch ist, in dem wir uns da bewegen. Und wo wir uns in diesem Lebenselement des Geistes Gottes bewegen, ist es ein Zeichen dafür, dass Christus bei uns ist. Im ersten Johannesbrief gibt es ja diese beiden Stellen. Da heißt es zunächst in Kapitel 3, Vers 24, daran erkennen wir, dass er, Jesus, in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Und dann braucht man nur umblättern und im vierten Kapitel und im 13. Vers wird es leicht variiert diese Aussage, dass daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Also der Geist ist dieses Bindeglied zwischen uns und Jesus. Dass Jesus in uns ist und wir in ihm sind, merken wir an diesem Geist Gottes, den er uns gegeben hat. Den er uns gegeben hat, wo wir mit unserem Lebensdurst nimmermehr allein da und dorthin gegangen sind, wo wir ihn sonst hätten vielleicht stillen wollen, wo wir gemerkt haben, ach, ist doch im Grund auch nur alles eitel, wie es der Prediger auch sagt, der ja alle Dinge des Lebens durchgekostet hat, ob es da oder dort irgendwo zum Finden wäre. Und ich muss eins sagen, man kann über Goethe denken, wie man will, aber im Faust hat er was Gewaltiges durchexerziert. Diese Wette, die der Teufel mit dem Faust eingeht und wo der Faust dem Teufel seine Seele verschreibt, wenn der Teufel ihm nur einen Moment bieten kann, wo der Faust sagen könnte, zu diesem Augenblick, viel mehr will er gar nicht, ich meine, bescheiden, wie der Mensch eigentlich schon wird, gell? Wenigstens einen Augenblick zu erleben, von dem er sagen könnte, ach, verweile doch, du bist so schön. Und der Teufel zieht sein ganzes Register und gaukelt dem Faust stundenlang, wer sich in einer ungekürzten Fassung im Burgtheater mal anschauen möchte, alles Mögliche und Unmögliche vor. Und es gelingt nicht. Es gelingt nicht. Immer ist irgendein Haar in der Suppe. Immer fehlt irgendetwas und verschwindet gleich wieder. Nie trifft dieser Moment ein. Ach, verweile denn, du bist so schön. Wenn der dürstet, der komme aber zu mir und trinke. Und dann werden wieder Ströme lebendigen Wassers fließen. dann wirst du nicht mehr von Goethe oder von dem reden müssen, um irgendetwas den anderen weiterzugeben an geistlicher Nahrung, sondern von Jesus und von dem, was er anbietet. Und wer das in sich aufnimmt, bringt, darf jetzt Gottes Geist damit aufnehmen. Und dieser Geist schenkt uns diese Gemeinschaft mit Gott. Und an dem erkennen wir es jetzt, dass er Christus, der Sohn Gottes, in uns ist und wir in ihm sind, in dieser Gemeinschaft sind, die sich einmal in der Herrlichkeit, in der ewigen, dann vollenden wird. Und hier in diesem Leben ist es unser Lebensbereich. Und darum ermutigt uns ja auch Paulus im Epheserbrief durch Lieder, Gott zu loben und damit auch voll Geistes zu werden, dass der Glaube dadurch gestärkt wird, die Gemeinschaft. Und ja, man kann es ja dann oft manchmal sogar fast spüren, dass der Geist Gottes da ist und unser Herz berührt und er jetzt diese Verbindung über Christus zum Vater eben schenkt und wir in dieser Gemeinschaft Gottes stehen dürfen und umgekehrt Gottes Gemeinschaft und Gegenwart auch bei uns ist, durch seinen Geist. Der Heilige Geist, nur eine Zeile im Glaubensbekenntnis? Nein, er ist die Gegenwart Gottes bei seinem Volk, das sich jetzt ihm geöffnet hat. Und das ist unser Lebensbereich. Und wir sollen Gott dankbar sein dafür, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Das darf reale Erfahrung werden. Und wenn wir dann nicht ganz kleingläubig sind, geschehen dann vielleicht auch gewaltige Dinge durch den Geist. Weil nicht wir die sind, sondern es Gott selber ist, der es wirkt durch seinen Geist. Amen. Herr, wir stehen vor dir und ich bekenne, dass ich oft da und dort wo trinke, um irgendwo meinen Durst zu stillen und nicht bei dir, Herr, und wo du allein die Quelle des ewigen Lebens bist und dein Geist es allein ist, der uns ausfüllen kann und der uns auch deine Gegenwart, die es allein wert ist, Herr, dass wir dafür uns öffnen, Herr, uns schenkt. Herr, ich preise dich einfach. Herr, lass uns voll Geistes werden, Herr. Lass deine Gegenwart unter uns groß werden, Herr. Durch deinen Geist, in Jesu Namen, Herr. Amen.